Weggesuchtet, der Serien- und Kinopodcast mit Insider Christian Aust bei Radio Hamburg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Weggesuchtet.
Ich freue mich, ich bin wieder dabei, Bettina.
Ja, und ich bin Christian, das wisst ihr ja. Und wir leben in einer Zeit im Moment, in der alte Gewissheiten plötzlich über den Haufen geworfen werden, in der nichts mehr Bestand hat. Und zum Beispiel Sachen wie die Oscarverleihung, ja, also die Weihnachten zum Beispiel findet immer am 24. Dezember statt und die Oscarverleihung eigentlich immer Ende Februar, vielleicht mal Anfang März, aber jetzt ist es so ein bisschen so, als ob Ostern verschoben worden ist oder Weihnachten. Die Oscarverleihung ist verschoben worden.
Ja, und zwar auf Ende April. Die Nominierungen werden Mitte März bekannt gegeben und das liegt daran, weil wegen Corona da wurde wesentlich weniger produziert, da fehlen jetzt einfach die Filme. Und deswegen sagen sie, wir machen das ein bisschen später.
Ja, und es gibt eine neue Regel. Es gab ja immer in den Regularien, stand ein schwieriges Wort, dass der Film im Kino gelaufen sein muss. Und das ist aufgehoben ab sofort. Der Film kann auch gestreamt worden sein, on demand, kann ab sofort auch für einen Oscar nominiert werden. Macht Sinn, weil man passt sich der Zeit an. Also nicht alle Filme laufen mehr im Kino. In dieser Zeit jetzt sowieso nicht mehr. Und ich finde auch, ein Film kann ja auch toll sein, wenn er nicht im Kino gelaufen ist. Ne?
Naja, aber man muss auch sagen, die Regularien, das hieß ja, er muss 7 Tage in einem Kino in Los Angeles gelaufen sein. Was sind 7 Tage?
Nicht in Los Angeles, vielleicht auch in New York, aber auf jeden Fall in den Vereinigten Staaten. Und das reichten ja dann, es wurden so Alibi-Releases, manchmal 3 Kopien. Ab sofort vorbei.
In irgendeiner Hinterhofgarage.
Hinterhofgarage, dass man dann Kino nannte. Nein, sowas nicht. Aber ich finde, es macht auf jeden Fall Sinn und ich finde es gut. Ihr erinnert euch, vergangene Woche haben wir über Filmproduktion in Zeiten von Corona auch gesprochen und was das bedeutet, wie es die Filme teurer macht. Und wir haben gesagt, die Filme werden teurer. Jetzt haben wir aber konkrete Zahlen. Also vergangene Woche haben wir ja noch gesagt, das kostet viel Geld. Und jetzt wissen wir auch, wie viel. Also zumindest für den neuen Jurassic Park Film. Der war schon 14 Tage, glaube ich, in der Vorbereitung, musste dann wegen Corona abgebrochen werden. Und am 6. Juli sollen die Dreharbeiten jetzt in Großbritannien weitergehen und unter verstärkten Schutzbedingungen. Also das heißt zum Beispiel, dass spezielle Reinigungsteams ständig anwesend sein müssen. Das heißt, dass die Schauspieler und Mitarbeiter ständig Temperaturchecks sich unterziehen müssen. Und jetzt ratet mal, was es kostet. Es kostet mal eben schlappe 5 Millionen Dollar mehr.
Also für diese eine Produktion, Jurassic Park.
Ja, das und ist Wahnsinn. Ich höre mal wieder, Christian, sag nicht mal, was das für wie viele US-Dollar sind, sag mal, wie viele Euro es sind. Und ich mache das jetzt auch.
Ja, so hast du umgerechnet, ne?
Ich habe es hier schnell in meinem kleinen Taschenrechner umgerechnet. Es sind ungefähr 4.413.000 Euro. Also eine ganze Menge Geld. Filme machen unter Corona wird teurer. Drehzeit übrigens, die veranschlagte für den neuen Jurassic Park Film, 20 Wochen. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch aufgrund dieser Sicherheitsmaßnahmen etwas länger dauern.
Ja, und das wird ja nicht der einzige Film sein, bei dem das so passieren wird. Viele andere Produktionen werden also wesentlich teurer. Ich bin mal gespannt, wie sie die Kohle wieder reinkriegen wollen. Wahrscheinlich mit irgendwelchen Kinotickets.
Ja, ich glaube auch, die werden teurer werden, glaube ich auch. Oder Video on Demand wird teurer. Irgendwie holen die das Geld schon wieder rein. Jurassic Park, der neue Film, ist ja jetzt nicht dafür bekannt, den guckt man sich ja jetzt nicht unbedingt an, weil er so sexy ist. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, Mensch, die Erotik, ja, die kommt ja bei Weggesuchtet. Also der Titel ist ja irgendwie auch sexy, finde ich, Weggesuchtet, ne?
Ja, absolut, finde ich auch.
Aber die Erotik kommt bei euch ja manchmal zu kurz. Und jetzt, Leute, wollen wir euch das Gegenteil beweisen, weil man wundert sich ja immer wieder, wenn man sich so die Netflix-Charts anguckt, was da ist, die Top 3 schafft. Und eine große Überraschung. Ich habe es nicht kommen sehen.
Totaler Hype. 365 Tage, der englische Titel.
Nee, er heißt 365 Days.
Oh, das hast du jetzt aber schön gesagt. Na, auf Deutsch sage ich jetzt mal 365 Tage. Der polnische Titel, weiß ich gar nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall gehört der zu den meist gehypten in diesem Monat. Netflix hat eine Liste rausgegeben.
Je nachdem, wo man liest, manchmal ist es Platz 1, manchmal Platz 2, also der meistgesehenen Filme.
So, und das findet man unter romantische Filme nach Buchvorlage.
Das, ja, also es ist so ein, wir müssen noch mal sagen, es ist so ein polnischer Softcore-Film, also so ein Erotikfilm, ein Erotikdrama.
Basiert auf einer Trilogie, 3 Bücher. Die hat eine polnische Autorin geschrieben und das erste ist jetzt verfilmt worden.
Ja, also es gibt eine Trilogie, ihr ahnt es schon, das erinnert so ein bisschen auch so vom ganzen Ton her an 50 Shades of Grey. Und wenn es eine Trilogie gibt, da kommen noch mehr Filme dieser Art. Und wie gesagt, was ich lustig fand, was Bettina so ein bisschen, du hast die Pointe so ein bisschen verschenkt, man findet es tatsächlich bei Netflix unter romantische Filme. Und du musst mal ganz kurz bitte die Inhaltsangabe vorlesen.
Also auf Netflix steht dann, eine leitende Angestellte in einer lieblosen Beziehung fällt einem dominanten Mafia-Boss zum Opfer, der sie einsperrt und ihr ein Jahr Zeit gibt, sich in ihn zu verlieben.
Ja, muss man das sofort sehen. Ja, wenn man die Inhaltsangabe liest, fällt zum Opfer. Finde ich übrigens auch sehr schön. Also,
das ist doch eine knallharte Entführung, oder?
Ja, nein, wir müssen das nochmal kurz beschreiben. Also wir haben ja gesagt, so die vergangene Woche, wir haben das gar nicht gesehen und ich habe das auch überhaupt nicht, Netflix hat den auch gar nicht promoted. Also insofern habe ich mich auch gefragt, wo haben die Leute das überhaupt gefunden? Das war noch nicht mal oben in diesem Slider drin, weißt du, wo immer die Empfehlungen sind.
Ja, hat sich gut versteckt.
Ja, es ist so, dass da also eine polnische, wie war das? Eine Angestellte in einer unglücklichen Beziehung. Auf jeden Fall fährt die mit ihrem Freund.
Leitende Angestellte
mit ihrem Freund nach Italien. Und ich sag mal so, der Freund ist sowieso schon so besetzt, dass du denkst, also alles ist besser als diese Beziehung. Ja, also alles. Sogar von der Mafia entführt werden. Es ist so ein tumber Typ, der überhaupt nicht auf sie eingeht. Naja, und dann gibt es einen Mafioso, der in so einer Art Todesvision sie gesehen hat. Also wie genau das funktioniert, weiß man nicht. Er sieht sie dann auf der Straße und denkt so, ja, das ist doch die Frau, die ich kurz vor meinem Tod gesehen habe. Also dem Tod, der dann ja doch nicht stattfindet. Und entführt sie dann. Und es ist so, die feministischen Kritiker schreien natürlich
das
sofort
feministischen auf. Kritiker, da musst du nicht feministisch sein. Das ist, wenn du Gewalt anwendest, das macht er ja irgendwie. Er beraubt sie ihrer Freiheit. Das ist schon ziemlich harter Tobak.
Ja, es geht so ein bisschen in Richtung 50 Shades of Grey. Also sie findet das nicht toll, entführt zu werden, aber irgendwie ist sie ja doch von ihm fasziniert.
Ne? Ja, zuerst ja nicht und dann findet sie ihn dann doch super. Aber das ist ja, wenn du so willst, eine kranke Beziehung und ich finde ganz interessant, da gab es ja Reaktionen von vielen Usern, die sich das auch schon angeguckt haben und viele Frauen haben immer auch geschrieben, naja, das fördert jetzt so die Kultur von Missbrauch, toxischen Beziehungen, Vergewaltigung, Entführung und da wird so mit Geschlechterklischees ja auch gespielt, die man versuchte ja das in den vergangenen Jahrzehnten zu bekämpfen und dann dieses super Klischee. Ja, das ist ja nun.
Wir sind jetzt ein bisschen weiter inzwischen. Oder?
Er macht ihr ja dadurch diese Entführungsgeschichte, das macht er ihr so ein bisschen schmackhaft, dass er ständig mit ihr da shoppen geht und sie sich da in den teuersten.
Ja, mit Luxus, ne? Also sie gehen ständig einkaufen und auch in Italien, also diese Palazzi, in denen das alles stattfindet, sind ja total luxuriös.
Die Bodyguards sind dann so beladen mit den Paketen und Tüten, dass sie es kaum noch schleppen können. Und ich finde schon so kurze Zeit nach dieser ganzen MeToo-Debatte so einen Stoff da in die Kinos gesagt. In Polen ist der ja sogar im Kino gelaufen.
Ja, im Februar.
Genau, und jetzt auf einer Streaming-Plattform. Also ich war sehr überrascht, dass das Ding so gut ankommt.
Ja, vor allen Dingen, weil es gibt ja diese berühmte Kritiker-Plattform Rotten Tomatoes, wo immer alles zusammengefasst wird, was alle so schreiben. Und da hat der Film eine Zustimmung der Kritiker von 0%, also keiner fand ihn gut. Und bei den Zuschauern hatte er auch nur eine Zustimmung von 30% und trotzdem haben sich das ja so viele angeguckt. Und ich glaube, ganz ehrlich, also da muss man den Leuten noch ein bisschen mehr zutrauen. Es ist ja jetzt nicht so, wenn ich mir sowas angucke, dass ich als Mann jetzt zum Beispiel ausgerechnet, also wirklich so ein Höhlenmensch bin, der Frau irgendwie mit der Keule auf den Kopf schlägt.
Bist du nicht?
Sie in seine Höhle bringt und sagt so, hey, ja, du wirst dich schon auf mich verlieben, wenn ich dir nur genug Sachen kaufe.
Ja, aber vielleicht so ganz im Unterbewusstsein, vielleicht ist das doch so eine kleine Fantasie. Und deswegen, da kann man nur sagen, Jungs, auch wenn ihr jetzt euch den Streifen ankommt, kommt da nicht auf...
Anguckt, meinst du?
Was habe ich gesagt?
Ankommt.
Ja, anguckt. Kommt da nicht auf dumme Gedanken, keine Frau will gekidnappt werden und dann gezwungen werden, sich in euch zu verlieben. Aber ich glaube, unsere Hörer sind auch clever.
Ja, unsere Hörer sind reflektiert und wir müssen jetzt natürlich auch mal, jetzt ist natürlich das Thema, ist natürlich der Aufreger. Für viele Leute ist ein rotes Tuch, aber wir müssen jetzt ja mal über den Film sprechen und den haben wir ja gesehen und ich finde den jetzt auch nicht so viel schlechter als 50 Shades of Grey. Also nur, ich finde die Locations besser, spielt in Italien und ich finde auch diese ganzen, bei 50 Shades of Grey, da ist bei diesen Also es heißt ja immer, da sind so Sexszenen zu sehen. Aber wir wissen ja, der Film ist, ich glaube, frei ab 16 Jahren. Also ja, wisst
das
ihr schon.
Jetzt auch. Das ist auch
der. Nee, nicht 50 Shades of Grey, sondern dieser ist frei ab 16 Jahren.
Ja, genau. Genau.
Und die Szenen sind so ein bisschen noch sexier, sage ich jetzt mal, als bei 50 Shades of Grey. Ich finde, da sieht man, das ist eine amerikanisch-britische.
Ich fand die nicht sexy, muss ich echt sagen.
Nein, aber wenn ich jetzt vergleiche, also wenn ich die Wahl habe, ob ich jetzt 50 Shades of Grey gucke oder das, da gucke ich mir lieber das an. Das spielte wenigstens in Italien. Das hatte irgendwie noch so. Ich fand die Locations gut. Und für mich ist das eine Kategorie. Ich mache da keinen Unterschied.
Also mich würde schon interessieren, wer hat das jetzt geguckt? Was sind das? Weiß ich nicht. Sind das auch Frauen? Sind das Männer? Wenn einer von euch oder...
Vielleicht haben die das auch zusammen geguckt, die Leute.
Vielleicht haben wir das als Paar geguckt. Also mich würde das schon mal interessieren. Meldet euch doch mal und schreibt doch mal, was ihr vielleicht an dem Ding gut fandet.
Ja, wenn ihr es gesehen habt, genau. Schreibt uns, wie ihr darüber denkt. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet hier vielleicht auch in so einem kleinen Interview vorkommen, dann können wir euch auch anrufen und zeichnen wir das auf. Und ihr wisst ja, wie es geht. Unsere E-Mail ist nach wie vor weggesuchtet. Und jetzt passenderweise zu diesem Film Hotmail.com.
Das ist mit Hotmail.com. Das passt doch da gut. Aber ich denke auch, vielleicht kann man auch so einen Film einfach mal so gucken. Und
ohne das gleich, dass man gleich verwildert, meinst du? Man muss ja noch zur Verteidigung des Ganzen sagen, diese Romanreihe hat ja immerhin eine Frau geschrieben. Und es gibt auch eine Doppelregie bei diesem Film. Barbara Bialovas und Tomasz Mandes haben es zusammen gemacht. Also auch da war eine Frau involviert. Aber das war ja bei 50 Shades of Grey genauso. Da hat ja auch eine Frau die Bücher geschrieben. Ne?
Ja, vielleicht so eine komische Märchen-Fantasy-Geschichte. Also wie gesagt, vor diesem Hintergrund der MeToo-Debatte, ich war super erstaunt, dass das Ding so viele Zuschauer hat.
Die Darsteller sind bisher unbekannt. Anna-Maria Sikluka spielt Laura Beale, also die Hauptdarstellerin. Also diese Figur, diese leitende Angestellte, die Frustrierte, die in ihrer polnischen Heimat übrigens auch Sängerin ist. Und natürlich ganz wichtig, der Mafioso, ne? Also der Romantic Lead, der so ein bisschen dumpf ist.
Der Mann ohne Gefühle.
Michele Morone als Don Massimo Torricelli.
Er ist ja immer, diesen Namen. Er ist ja immer nur ärgerlich, genervt und will, dass sie sich in ihn verliebt.
Also die Dialoge sind von schöner Schlichtheit.
Schön platt, aber...
Richtig platt. Aber wie gesagt, die Locations sind gut und der Morone hat tatsächlich, der ist in Italien nicht nur Schauspieler, sondern auch Model und Sänger. Solche Karrieren sind auch nur in Italien möglich. Und er hat zum Soundtrack zwei Songs beigesteuert, die er auch gesungen hat tatsächlich. Also es ist eine ganze Menge, ihr seht, es ist viel drin. Und er hat eine Karriere in Polen, komischerweise auch als Schauspieler.
Ja. Auf jeden Fall, der Film endet mit einem Cliffhanger. Es gibt noch zwei Bücher, also... Das ist, glaube ich, eine Frage der
Teil
Zeit.
Teil 2 ist schon in Vorbereitung. Es sollte eigentlich schon Drehbeginn sein, aber wegen Corona eben verschoben. Und wie gesagt, die Abstandsregelung, das wird bei diesem Film überhaupt nicht funktionieren, weil da muss man schon Haut auf Haut reiben, sonst funktioniert das nicht. Ne?
Naja, obwohl sich das mal sehr im Kopf abspielt.
365 Days auf Netflix. Also wie gesagt, wenn ihr mitreden wollt, guckt einfach mal rein. Also es ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe.
Naja, also was heißt schlimm? Schlimm ist immer so eine Kategorie. Also platter Film, aber vielleicht macht er Spaß dem einen oder anderen. Mir hat er nicht so Spaß gemacht.
Ich weiß nicht, bei mir lag es vielleicht auch daran, dass mein Italienurlaub ist ja irgendwie so in sich zusammengebröselt jetzt durch die Corona-Situation.
Vielleicht siehst du das mit schönen Bildern über Italien.
Ich habe den Ätna gesehen und so ein paar Zypressen. Ich weiß nicht, ich war da irgendwie drin. Aber manchmal sind das
ein Reisefilm, oder?
So cool. Für mich war es ein Reisefilm, ja. Und mit ein bisschen Sex. Also das war irgendwie einfach noch so der Bonus, den ich noch dazu bekommen habe. Wir bleiben bei Netflix und da läuft diese Woche eine Serie an, beziehungsweise eine zweite Staffel, auf die sich schon viele freuen, und zwar die von The Politician. Und The Politician hat schon deswegen Aufmerksamkeit, weil dahinter als Showrunner ein Mann steckt, über den wir hier auch schon oft gesprochen haben. Es ist Serienmastermind Ryan Murphy. Und Bettina, welche Serien hat er gemacht?
Ja, vor allen Dingen Glee, ne? Das bleibt ja sehr in Erinnerung, ist ja hochgelobt.
Ja, und dann American Horror Story
vor
allen Dingen.
Genau, auch sehr, ich glaube, zuletzt haben wir über Hollywood gesprochen.
Ja.
Das haben wir vorgestellt, die Serie. Die kam ja nicht ganz so gut an bei den Kritikern.
Ja, sie hatte sehr gemischte Kritiken, auch einige sehr schlechte. Wir fanden es ja gut. Also ich mochte es, weil ich da, ich weiß nicht, es hatte seine Schwächen, aber darüber habe ich einfach hinweggesehen, weil ich mochte die Darsteller. Ich glaube, Ryan Murphy hat so ein bisschen das Problem, er hat ja mit Netflix diesen 300 Millionen Dollar Deal abgeschlossen und muss jetzt halt liefern. Und ich glaube, dass das Kreative manchmal so ein bisschen blockiert. Es ist so ein bisschen wie bei diesen Plattenstars, als es noch Schallplatten gab in den 80er Jahren, als David Bowie seinen 3-Platten-Deal, seinen irrsinnig teuren abgeschlossen hat und danach eigentlich nicht mehr so richtig gute Musik gemacht hat. Ryan Murphy jetzt mit The Politician Teil 2 und es ist eine Serie, die so ein typischer Ryan Murphy Mix ist. Also es ist so Melodram. Ich
will erst mal erzählen, worum es eigentlich geht. Wer es noch nicht gesehen hat, im Mittelpunkt steht Peyton Hobart. Das ist ein Schüler, der schon als Kind eigentlich weiß, dass er irgendwann mal Präsident der Vereinigten Staaten werden möchte. Und deswegen lässt er sich aufstellen als Schülersprecherkandidat. Das will er unbedingt machen.
Also in der ersten Staffel, ne?
In der ersten Staffel, genau. Um Erfahrungen zu sammeln, die er dann später mal in die Politik einbringen kann.
Ja, darum geht es in der Serie. Und es geht eigentlich darum, dass ja der Weg eines Politikers von ganz unten nach ganz oben, es ist diese...
Stammt aus sehr reicher Familie.
Ja, er ist adoptiert, ne? Er hat diese zwei völlig schwachsinnigen Stiefbrüder oder Adoptivbrüder, die... Also das sind die leiblichen Brüder dieser Familie und ich mag, was ich an der Serie mag, wie gesagt, es ist dieses, als du mich gerade unterbrochen hast, wollte ich es gerade sagen, es ist diese typische Ryan Murphy Mischung aus Satire, Comedy, Melodram, aber auch irgendwie Stil. Ne? Also die Serie hat Stil, es sind teure, glamouröse Locations, es sind gute Outfits und vor allen Dingen hat er auch wieder wahnsinnig gute Schauspieler zusammen, finde ich. Was mich für diese Serie von vornherein eingenommen hat, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, der Weg zum Herzen führt ja manchmal über verschiedene Wege. Und bei mir führt er oft über die Musik tatsächlich. Und die Serie hat diese Erkennungsmelodie, also von einem Künstler, den ich wahnsinnig gerne mag. Und zwar ist es Sufjan Stevens und sein Song Chicago leitet also jede Folge ein. Und da war ich von Anfang an sowieso schon mal total aufgeschlossen. Ich habe gedacht, wenn eine Serie so anfängt, dann kann sie ja so schlecht nicht sein. Wir hören mal in den Song rein.
Go, drove to Chicago. All things know, all things know.
Chicago, großartiger Song, auch schon älter, also stammt von seinem Album Illinois, Sufjan Stevens aus dem Jahre 2005. Und noch ein kleiner Schlenker, Sufjan Stevens hatte irgendwann mal die irre Idee, für jeden Bundesstaat der Vereinigten Staaten ein Album aufzunehmen. Und das stammt eben von dem 2005er Album. Sufjan Stevens, nochmal ganz kurz, wir haben viele kennengelernt durch seinen Oscar-Song für Call Me By Your Name, Mystery of Love, war ja für einen Oscar nominiert. Der hörte sich so an.
Feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, 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 it's me. The first time that you touched me. Oh, the wonders ever cease.
Sufjan Stevens hat leider einen total verkorksten Oscar-Auftritt hingelegt damals. Also das fand ich ein bisschen schade. Ich hatte mich echt drauf gefreut. Aber, und Bettina guckt schon völlig genervt, weil
Wir sind jetzt hier komplett abge...
Du meinst, wir sind hier so ein Musik-Podcast?
Ja.
Also für alle, die da einsteigen, Sufjan Stevens macht sehr eigenartige Alben, aber wenn ihr einsteigen wollt, empfehle ich euch auf jeden Fall sein Album von 2015, Carrie and Lowell, ein Jahrhundertalbum, hört da auf jeden Fall mal rein.
Jetzt reden wir nochmal über die Serie The Politician. Da haben wir jetzt über die Musik gesprochen, die ist gut, aber...
Deswegen ist dir die Serie jetzt nicht so besonders aufgefallen.
Ich würde sagen, ich finde die gut, aber das ist eher so Hintergrundmusik, mir ist die jetzt nicht besonders aufgefallen. Du hast ja gesagt, The Politician, die hat das ja sehr, sehr gut gefallen. Die,
ja, sehr, sehr gut. Also ich mag es sehr gerne. Ich mag diesen Mix halt. Ne? Es ist so, es hat Tiefe, es ist amüsant und es sind so diese typischen Elemente drin, die ja eigentlich in jeder Ryan Murphy Produktion drin sind. Wie gesagt, das Melodramatische. Und es gibt manchmal so Stellen, die einfach von so seltsamer Schönheit sind. Zum Beispiel, wenn der Hauptdarsteller dann anfängt bei der Beerdigung seines Freundes ein Lied zu singen, einen Song, der...
Mich nervte das.
I wish I had a river. Ja. Und auch wenn du jetzt wieder die Augen verdrehst, den spiele ich auch nochmal kurz an.
It's coming on Christmas, they're cutting down trees, putting up reindeer, singing songs of joy and peace. So I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green.
Mich nervte das deswegen, weil es... Was heißt nerven? Ich finde diese Hauptfigur Peyton Hobart, der wird ja gespielt von Ben Platt. Und mir geht Peyton Hobart, also diese Figur, nicht, ne? Geht mir ziemlich auf die Nerven.
Aber du magst den Schauspieler, glaube ich, auch nicht, oder?
Doch, der Schauspieler macht er ja super. Also es ist ja schon mal ein gutes Zeichen eigentlich, wenn eine Figur so beschäftigt, auch wenn man die jetzt nicht toll findet, sondern das Gegenteil, wenn sie einen so nervt, dass sie einen beschäftigt. Und das macht dieser Peyton Hobart, der...
Der soll ja auch gar nicht sympathisch sein. Er ist ja Politiker. Ne?
Naja, das ist ja schon von Kind an. Und das Schräge ist, dass dieser...
Das ist aber das System immanent, dass man den nicht gut finden soll.
Ja, darum geht es ja gar nicht. Er ist ja schon als Schüler, als sehr junger Mensch, ist er ja eigentlich schon wie so ein über 40- oder 50-Jähriger, der komplett berechnend ist, überhaupt nichts Kindliches, Spontanes hat. Und deswegen ist diese Figur, also das ist ja ein interessantes Stilmittel, dass Ryan Murphy hier... Kinder eigentlich in die Rollen von Erwachsenen packt, aber sie wie Kinder aussehen lässt. Und
das sind ja keine Kinder, ne?
Also. Naja, Jugendliche. In der ersten Staffel sind es natürlich Jugendliche. Die gehen ja noch zur Schule. Und ich denke da immer, mein Gott, mach doch mal Party, mach doch mal einen drauf, genieß doch mal das Leben. Und der plant das schon
sein. Das wäre ja eine ganz andere Serie.
Ja, aber er plant, deswegen nervt er mich ja so, wenn ein Schüler schon überlegt, wie stelle ich das am cleversten an, mal Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Und dann willst du Schülersprecher werden und hast schon so ein Wahlkampfteam um dich rum geschart.
Ja, das ist ja gerade der Witz an der Sache. Also der Witz, also gerade die ersten Staffel und jetzt auch in der zweiten wird es ja jetzt ernst. Also da kandidiert er ja in New York tatsächlich für ein Senatorenamt. Der Witz der ersten Staffel besteht eben darin, dass man diesen nichtigen Anlass einer Schulsprecherwahl eben kontrastiert mit diesen total professionellen Mitteln einer Präsidentenwahl. Ja, eigentlich schon. Er hat ja ein Beraterteam. Es werden Umfragen gemacht und daraus entsteht eben die Komik ja auch. Ganz wichtige Elemente, aber auch bei Ryan Murphy ja immer Homosexualität oder Bisexualität. Ryan Murphy ist ja bekennend und offen homosexuell und kämpft auch für die Rechte der Homosexuellen. Das spielt bei ihm auch immer eine ganz wichtige Rolle. Und ich finde, er feiert ja auch immer Frauen in einem Alter, die normalerweise in Serien gar nicht gefeiert werden. Also Jessica Lange ist zum Beispiel dabei, 71. Dann gibt es Judith Light, die spielt eine Senatorin, die noch ein schillerndes Sexualleben hat. Sieht man auch nicht öfter so oft in der Serie. Bette Midler spielt mit 74 Jahre alt und Gwyneth Paltrow, noch nicht so alt, aber 47, aber auch großartig in dieser Serie und die setzt ja ganz toll in Szene, finde ich.
Ja, Gwyneth Paltrow finde ich super gut in der Rolle. Sie spielt ja die Mutter von Peyton Hobart und da denkt man immer, naja, wie hat die so einen verqueren Sohn bekommen? Er ist Adoptivsohn und da denkt man eigentlich immer, dass sie so von ihrer Art her ist die viel jugendlicher und aufgeschlossener als Peyton Hobart. Und was ich noch in der Serie interessant finde, wie überhaupt so mit dem Thema Politik umgegangen wird, wie so ein Wahlkampf geplant wird, also dieser Schülerwahlkampf, da geht es eigentlich gar nicht drum, was liegt mir am Herzen, wofür möchte ich mich einsetzen, sondern ist das Thema schon besetzt? Macht der Gegenkandidat...
Siehst du das so naiv, Politik? Ich meine, es ist doch genauso, wie Politik wahrscheinlich funktioniert, oder?
Es ist interessant in dieser Serie eben, dass du schon siehst, dass Kids, die sich dafür Politik interessieren, also nicht Kids, sondern Jugendliche, dass die schon sagen, Wie sind die Umfragewerte? Wenn ich mit dem Thema Umwelt, kommt das an bei meinen potenziellen Wählern? Es geht nicht darum, dass ich vielleicht für eine bessere Umwelt kämpfen möchte, sondern einfach bekomme ich Stimmen dafür.
Ja, das ist ja der Inhalt der Serie. Ne? Also Politik ist
man schaut in den Abgrund,
ein schmutziges Geschäft.
Ja, des politischen Betriebes. Und
ja. Gwyneth Paltrow, also die Mutter, tritt dann übrigens in Kalifornien an. Die hat sich jetzt auch aufstellen lassen.
Jetzt und in der zweiten Staffel.
Das ist auch herrlich. Also ich finde es sehr amüsant. Mir hat es sehr gut gefallen. Und wir wissen ja, also Ryan Murphy hat es ja schon angekündigt, es sollen, die gute Nachricht ist, also man liest überall, Staffel 3 ist schon angekündigt, aber Ryan Murphy hat schon gesagt, es sollen 5 Staffeln werden und in der letzten Staffel geht es dann tatsächlich um die Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und wir müssen aber wahrscheinlich noch ein bisschen warten, weil er sagt, er will jetzt nach Staffel 2 erstmal eine Pause machen, damit die Darsteller auch so ein bisschen älter werden, also dann in diese Rollen hineinwachsen, weil die sind ja alle noch sehr jung und das wäre dann wahrscheinlich dann irgendwann doch nicht mehr glaubhaft. Bettina, unser Fazit, was sagst du?
Also ich, wie gesagt, diese Hauptfigur, da komme ich nicht so ganz mit klar. Das ist aber, es ist gut gespielt und ich bleib da auch dran, auf jeden Fall. Also das ist, da sind so viele Facetten drin und so viele Nebenfiguren und Handlungsstränge. Das macht Spaß und man muss ja eine Figur nicht immer nett finden oder sich mit ihr identifizieren. Das kann ja auch sein, dass ich den mal nicht mag. Also ich finde es gut.
Ja, ich finde es auch gut. Also ich bleibe auf jeden Fall dran. Ich mag den Stil, ich mag den Ton, überraschenderweise auch die Musik. Da wäre jetzt keiner drauf gekommen. Aber ich mag auch die Figuren und ich mag eben diesen typischen Murphy-Mix aus Komödie, Melodram, Satire. Funktioniert mal besser, mal schlechter in der Serie, aber insgesamt absolut positiv. Ich freue mich schon drauf und ich finde auch in den einzelnen Episoden ist auch wahnsinnig viel drin. Also wenn ihr jetzt erst anfangt mit Episode 1 aus der ersten Staffel, werdet ihr sehen, dass schon da so viel drinsteckt, da machen andere Leute eine ganze Serie draus.
Das stimmt, finde ich auch.
Wir haben gesagt, Erotik spielt in...
Haben wir gesagt, wo das läuft?
Ach so, das müssen wir noch nachholen. Natürlich, The Politician, ab 19. die zweite Staffel bei Netflix. Ja, ich war schon wieder bei der Erotik. Wir haben gesagt, in dieser Folge soll auch die Erotik mal nicht zu kurz kommen. Und deswegen bleiben wir jetzt bei einer Serie, in der es subtil erotisch ist, sage ich jetzt mal. Und die Serie heißt Dating Around, auch bei Netflix, ab sofort Staffel 2, Teil 1. Also die erste Staffel war irrsinnig erfolgreich. Und es geht, das Erfolgsprinzip ist eigentlich ganz einfach. Also es ist eine Dating-Show.
Ja, also ganz einfach. Da gibt es dann verschiedene Singles und die haben jeweils 5 Blind Dates. Und nach diesen 5 Blind Dates entscheiden sie dann, welche Frau oder welchen Mann sie danach zu einem zweiten Date treffen wollen.
Ja, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Genre und ich habe auch jetzt das mir nur angeguckt, damit ich euch davon erzählen kann und dachte so, ja gut, ich quäle mich da durch, aber ich weiß nicht, ich fand das irgendwie unterhaltsam. Es ist auch nicht spektakulär, also da passiert auch nicht so, da gibt es andere Dating-Shows, die viel extremer und viel trashiger sind und deswegen vielleicht auch irgendwie auf den ersten Blick unterhaltsamer. Aber es ist alles so in sehr schönen Bildern, sehr gesittet.
Ja, es ist nicht chronologisch, sondern die Dates werden dann gegengeschnitten. Und
es wird alles durcheinander gemixt. Es gibt immer eine Episode, beschäftigt sich immer mit einem Single. Also die erste heißt dann, was weiß ich, Ben oder und dann trifft er halt seine Dates. Und das geht aber nicht chronologisch, sondern wie du schon sagst, immer durcheinander.
Genau, und deswegen, ich finde, das kann man ganz gut mit mehreren Leuten gucken, das ist fast wie so ein Ratespiel, dass man dann am Anfang sagt, naja, für wen von den 5...
Wen wird er wohl nehmen?
Ja, naja, nee, zweites Date, wen trifft er dann nochmal? Also das haben wir gestern Abend ja auch so gemacht und es hat einen Unterhaltungswert und ich denke, wer jetzt Staffel 1 mochte, der wird da sicherlich mit Staffel 2 auch gut klarkommen.
Ich konnte da keinen Unterschied sehen, ehrlich gesagt, außer den Kandidaten natürlich. Ne? Und ich weiß nicht, es hat
Warum
ja auch sowas...
sind die so beliebt, Dating-Shows?
Das ist ja im Moment... Es hat sowas Voyeuristisches. Es hat auch vielleicht was Voyeuristisches für alle, die vielleicht gar nicht mehr... Also für die daten, also weil sie denken, da kann ich vielleicht noch was dazulernen.
Ja, so ein Trick, wie man gut ankommt oder ja, was so man erzählt.
So ein Handbuch,
oder Handbuch für das perfekte Date.
Hat bei Dating Around funktioniert, probiere ich auch mal. Oder vielleicht ist es auch für Leute, habe ich auch überlegt, die lange in der Beziehung ja schon leben und die aus der Dating-Phase in ihrem Leben schon ewig raus sind und die nochmal so ein bisschen so Dating miterleben können auf diese Weise.
Naja, da kann man seine Erinnerung nochmal auffrischen vielleicht.
Ja. Dating Around ab sofort zu sehen bei Netflix und ja auch so ein kleiner Geheimtipp. Also nicht spektakulär, aber man kann sich das gut angucken.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt sind wir beim Thema Liebe gewesen und es geht weiter mit dem Thema Liebe und zwar bei Disney Plus. Da läuft nämlich eine Serie an, die nicht mehr ganz neu ist, aber Disney Plus stellt jetzt die ersten 3 Staffeln online. Kann man sich da angucken. Ab 19. Juni auch. Und zwar eine Serie, die ich so großartig finde. Sie heißt Unlikely Animal Friends oder auf Deutsch?
Tierische Freundschaften.
Ja, tierische Freundschaften. Und ihr ahnt schon, worum es geht. Es gibt ja so ähnliche Sendungen auch auf verschiedenen Privatkanälen. Aber nie so gut gemacht wie bei Unlikely Animal Friends, weil es ist ja auch eine National Geographic Produktion, die immer für Qualität steht. Und da geht es eben darum, dass ungewöhnliche Freundschaften entstehen zwischen unterschiedlichen Tiergattungen. Also ich sage jetzt mal Hund und Gepard oder Ente und Affe oder keine Ahnung, Eule und Katze. Fand ich auch sehr schön. Aber auch zwischen Mensch und Gans zum Beispiel, ne?
Besonders gut hat mir diese Paarung da gefallen, der Gepard und ein Hund. Die sieht man, wie sie beide noch so ganz klein sind.
Sie wachsen zusammen auf.
Ne? Und wie sie zusammen dann aufwachsen. Und das ist so ganz niedlich. Eigentlich würde man ja denken, naja, der Gepard knallt dem Hund da irgendwann seine Tatzen in die Schnauze und dann war's das. Und die sind aber so ganz verspielt und
unzertrennlich. Ja. Die gehören einfach richtige zusammen. Pals. Ich mochte auch die Katze und den das fand ich auch sehr kurios, aber tolle, ich mochte es gerne. Ich sehe sowas gerne. Es kommen auch viele Hunde daran. Ah ja, der Hund und der Delfin, das fand ich auch großartig. Eine Freundschaft zwischen einem Hund und einem Delfin. Alles zu sehen in Unlikely Animal Friends, tierische Freundschaften, Staffel 1 bis 3, jetzt alle auf einmal drin, ab dem 19. Juni. Und Bettina hält mir hier gerade so einen Zettel hin und sagt, wir haben noch was vergessen bei Ryan Murphy und The Politician. Und zwar, dass es uns manchmal, wir machen jetzt, das können wir doch machen, ne? Wir können doch jetzt noch so einen kleinen Backschlenker machen. Und zwar, dass es uns manchmal an die Politikserie Veep auch erinnert hat. Ne?
Ja, da bin ich ja großer Fan. Und ich finde, das war noch so ein bisschen, Veep ist noch so ein bisschen bissiger. Das geht noch so ein bisschen mehr in die Tiefe. Das habe ich noch ein bisschen lieber gesehen.
Da geht es ja um die Vizepräsidentin. Das ist ja auch so eine Sitcom, kann man beinahe sagen. Also und da ist es noch so ein bisschen bissiger vielleicht dargestellt, wie das Politikgeschäft, ne, funktioniert.
Ja, das ist, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, Veep oder The Politician, würde ich mich für Veep entscheiden.
Ich würde mich für The Politician entscheiden, weil bei Veep fehlt ja völlig, was da fehlt bei Veep ist die Tiefe. Das ist einfach, das will es auch gar nicht sein, das finde ich auch völlig okay. Veep ist einfach Satire, knallhart, also
ja,
Comedy.
Ja, es geht sehr in die Tiefe, wie so ein Politikbetrieb da funktioniert und wie abgründig das ist.
In die Tiefe des Themas vielleicht, aber nicht die emotionale Tiefe und das hat Veep eben für mich überhaupt nicht und das habe ich eigentlich lieber gesehen in The Politician.
Okay, du bist The Politician, ich bin Veep. Wer da Lust hat, kann ja auch mal in beides reingucken. Auf jeden Fall, beide sind empfehlenswert, nur mir gefällt Veep besser.
Du hast jetzt gerade meine Überleitung kaputt gemacht, weil ich habe gedacht, Unlikely Animal Friends, wir bleiben bei den Animals und zwar, obwohl, das sind nicht immer Animals, Parasite. Der 4 Oscar-Film startet jetzt für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, bei Amazon Prime ab 17. Juni zu sehen. Der Film von Bong Joon-ho, eine Gesellschaftssatire, die...
Zungenbrecher, ich kann den immer noch nicht aussprechen. Wie heißt er nochmal?
Bong Joon-ho.
Okay.
Und ich werde diesen südkoreanischen Twist da nie reinkriegen, aber für alle, die es noch nicht gesehen haben, lohnt sich auf jeden Fall Amazon Prime ab 17. Juni, der Oscar-Film. Wenn ihr ihn nicht im Kino gesehen habt, könnt ihr ihn jetzt auf jeden Fall, wenn ihr das Abo habt, völlig umsonst streamen.
Sehr gut gemachte Gesellschaftssatire. Und wir bleiben bei Comedy. Wir kommen
bei Satire auch. Ne?
Und bei Satire. Das ist eine Comedy-Drama-Miniserie, The Great, auf Starzplay. Und das ist so lose angelehnt an den Aufstieg von Katharina der Großen, Kaiserin von Russland. 10 Folgen hat das Ganze. Elle Fanning spielt Katharina die Große. Nicholas Hoult, ihren Ehemann, den Kaiser von Russland, nee, der Zar.
Der Zar, Peter der Dritte, mein Gott, der Kaiser von Russland. Nicholas Hoult, den ihr zum Beispiel aus den X-Men oder About a Boy, der Tag der toten Ente kennt. Nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Ja, urkomisch.
Jetzt also russischer Zarenhof und Elle Fanning spielt nicht nur Katharina die Große, sie hat das Ganze auch mitproduziert und du hast gesagt, Comedy ist natürlich keine klassische Comedy. Es ist eher so eine Mischung aus Historienfilm, Satire und auch...
Historisch falsch verbirgt ist, verbrieft. Verbrieft?
Also es basiert lose auf der tatsächlichen Geschichte.
Ja, ne? Also wer da jetzt so einen historischen Rückblick erwartet, der sollte da sich lieber ein Geschichtsbuch oder eine Biografie suchen. Das ist hier schon sehr, sehr lose angelehnt. Und ich fand es aber, diese Hofintrigen, das ist amüsant, das sind witzige Dialoge, schön ironisch, visuell auch sehr ansprechend. Und Elle Fanning macht da einen tollen Job.
Ja, Showrunner und Macher. Also wenn man wissen will, in welche Richtung der Ton so geht. Tony McNamara hat das Drehbuch geschrieben, hat auch Regie geführt und Tony McNamara hat das Drehbuch geschrieben für den Oscar-Film The Favourite. Also in die Richtung geht es. Also dieser Irrsinn am Hof, das Hofleben, die Absurditäten, die leeren Rituale, die Intrigen, und ich fand das aber sehr unterhaltsam. Also ich sehe Elle Fanning halt immer sehr gerne, und ich finde, sie spielt die Rolle auch ganz toll.
Also The Favourite finde ich schon, das war nochmal eine andere Liga, aber das macht hier Spaß.
Ja, das Ganze basiert auf einem Theaterstück, das auch Tony McNamara geschrieben hat, das 2008 uraufgeführt wurde, und es war dann ein Film im Gespräch, aber es hieß dann, es ist zu viel Stoff, das passt also eine Serie, es sind 10 Episoden. Eigentlich hatte Tony McNamara 6 Staffeln geplant, haben sie ihm dann abgeschossen. Also er meinte, ja, das sind so viele Figuren.
Das ist manchmal so im Leben.
Ja, es sind so viele Figuren drin, das passt ja nicht nur in einen Film, sondern er dachte wahrscheinlich, er hat jetzt seinen Lebensjob. Ne? 6 Staffeln, The Great, davon kann ich leben. Bis zur Rente, und ist leider nichts draus geworden.
Nur eine Miniserie, ne?
10 Episoden. Haben wir gesagt, dass es bei Starzplay läuft? Haben wir es gesagt?
Haben wir gesagt, ja.
Starzplay kriegt man ja immer noch via Amazon. Also wir müssen es nochmal erklären. Es ist ein Zusatzdienst, oder es ist ein eigenständiger Dienst, der aber zum Beispiel bei Amazon abonnierbar ist für 4,99 im Monat, und wo zum Beispiel auch die neuen Folgen von Killing Eve immer laufen. Jetzt also The Great, Bettina.
Ab wie vielen kann man das sehen?
Das läuft ab 18. Juni, also ab Donnerstag. Je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Und ich kann es empfehlen. Ich fand es sehr amüsant.
Wenn man so auf diese Historien, Dramen / Comedy steht, dann macht es Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir von der Historie. Ich versuche jetzt gerade diese Überleitung zu finden. Also wir kommen aus der Vergangenheit in die Modernität mit Modern Family. Ja, hast du es verstanden? Modern Family Staffel 10 läuft jetzt bei Netflix an. Ich weiß, Staffel 11 war ja auch schon zu sehen. Die Serie ist jetzt auch abgeschlossen inzwischen. 2009 ging es los mit Staffel 1 und die vorletzte Staffel jetzt eben für alle, die noch nicht so weit geguckt haben, zu gucken bei Netflix. Und ja, die Serie ist jetzt also nach 11 Staffeln, ich glaube bei einem Haustier würde man sagen, sie ist eingeschläfert worden.
Ja, ich meine, das ist ja, man muss ja echt überlegen, das ist wahnsinnig lang. Ja,
und
ja,
man muss bei Staffeln, bei Serien muss man immer so in Hundejahren so ein bisschen rechnen. Und wenn man das so rechnet, nach 11 Staffeln, ist sie jetzt ja auch 77 Jahre alt. Ne?
Ein Hundejahr, 7 Menschenjahre. Genau, und ich meine, die Serie hat ja viele Preise bekommen. Golden Globe Award zum Beispiel 2012, beste Comedy-Serie. Die haben ja da auch alles Mögliche abgeräumt.
Ja, Sofia Vergara verdankt ihre enorme Popularität gerade in den USA dieser Serie. Dann gab es natürlich auch ein Wiedersehen mit Ed O'Neill, der so eine Art Alterskarriere mit dieser Serie hatte, den wir ja vor allen Dingen als Al Bundy kennen.
Ja, der hat ja eine ganz interessante...
Also,
der hat als Barkeeper gearbeitet, dann war mal Stahlarbeiter, Gebrauchtwagen.
Schuhverkäufer war er, glaube ich, auch.
Ja.
Und das war George Clooney auch.
Ja, und dann war er sogar Lehrer. Also sowas ist, glaube ich, alles nur in den USA möglich. Und dann hat er irgendwann gesagt, naja, mein Hobby ist immer die Schauspielerei gewesen. Und dann hat er ein paar Kurse belegt und ist dann in New York ans Theater gegangen, und da kam er gut an. Ja, und die Karriere als Schauspieler ging bergauf.
Ed O'Neill habe ich nie interviewt, aber dafür Sofia Vergara.
Ja, die ist, ja genau, die haben wir mal in New York gesprochen.
Und wenn man Sofia Vergara getroffen hat, dann weiß man, man sieht sie gerne vor der Kamera, aber dass sie eigentlich gar nicht so eine tolle Schauspielerin ist, weil Sofia Vergara sich vor allen Dingen selbst spielt. Ich finde, sie ist genauso wie in Modern Family, oder? So ein bisschen over the top.
Ja, das passt. Nein, sie ist sehr, die ist sehr begeisterungsfähig.
Man würde
auch
sagen, und temperamentvoll.
Ja, authentisch. Ich fand die auch sehr, sehr authentisch.
Ja, ich fand die auch sehr witzig. Sie nimmt einen in den Arm, sie drückt einem die Hand, sie sagt irgendwie so Darling, sie ist irgendwie sehr...
Wie Salma Hayek auch, die ist ja genauso.
Ja, Salma Hayek, noch eine Umdrehung verrückter. Ne?
Ach, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, kann ich nicht so. Also das ist schon sehr, also auch sehr herzlich, sehr offen.
Man hat nicht das Gefühl, dass es aufgesetzt ist. Also sie ist aber, sie ist ein bisschen crazy.
Sie spielt sich selbst da.
Auf jeden Fall. Wir haben was gemacht, was man auf keinen Fall machen sollte. Ich kann es keinen empfehlen. Wir haben gesagt...
Doch, gerade. Ich fand es gerade gut. Wir wollten nochmal dieses Feeling haben.
Das schöne Gefühl des ersten frühen Zaubers der Serie und haben nochmal mit Staffel 1 angefangen.
Und da das so lange jetzt her ist, das funktioniert ja auch bestens. Man kann gut nochmal die erste Folge von Staffel 1 gucken. Und wir haben wirklich beide, ich habe wirklich Tränen gelacht. Das war mich hat das nochmal sehr überrascht und es ist komisch und macht.
Ich fand
das
auch großartig. Ja. Ich hatte völlig vergessen, wie großartig es ist, aber umso schlimmer war dann der Schock, als wir dann die neuen Folgen gesehen haben, die ja immer noch charmant sind und die irgendwie immer noch, man ist ja mit denen auch erwachsen geworden, mit diesen Figuren. Also man kennt sie ja, sie sind Teil unseres Lebens geworden, aber...
Ja, irgendwann ist da halt dann so ein bisschen die Luft raus.
Deswegen habe ich auch gesagt, die Serie musste eingeschläfert werden. Ja, es ist, sie früher tobte und sprang sie vor sich hin und jetzt schleppte sie sich irgendwie nur noch durch die Gegend, fand ich.
So ist das irgendwann im Alter. Dann geht man am Rollator.
Ja, ich habe gesagt, so, das bringt ja nichts
mehr.
Durch
die Stadt.
Ja. Die Serie zieht ja das eine Bein schon hinterher. Wir müssen es jetzt zum Tierarzt bringen. Modern Family Staffel 10 ab sofort zu sehen bei Netflix.
Ja, aber für die Fans ist das natürlich klar. Das ist einem ans Herz gewachsen wie so ein altes Haustier, finde ich auch. Das macht dann auch nichts, wenn das Fell grau ist. Und
ich lasse es ausstopfen.
Oh nee. Würdest du dein Haustier ausstopfen lassen?
Nee, auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wer sowas macht.
Das ist ja schrecklich.
Nee, aber die Serie kann man sich doch ausstopfen lassen. Also gewissermaßen. Also
deswegen kann man gut nochmal die erste Staffel gucken. Das ist ja dann so ein bisschen wie so ein ausgestopftes Haustier.
Ja. Und wir bleiben bei Netflix. Viele sagen auch, Leute, ihr macht so viel Netflix, ist das hier schon ein Netflix-Podcast geworden. Es ist kein Netflix-Podcast, aber man muss ja auch mal ganz knallhart Bilanz ziehen. Bei Netflix ist einfach am meisten los. Die hauen die meisten Serien raus und deswegen sprechen wir natürlich oft über Netflix, weil da startet diese Woche auch am 19. Juni die dritte Staffel der hochgelobten Crime-Serie The Sinner mit Bill Pullman, der ja bekanntlich der Detective Ambrose spielt in dieser düsteren Serie und damals hat die Serie ja auch Schlagzeilen gemacht wegen der großartigen Leistung von Jessica Biel, die in der ersten Staffel ja eine Frau spielte, die aus heiterem Himmel einen Mann ersticht. Und sie ist auch Produzentin der Serie. In Staffel 2 ging es um einen Jungen, der seine Eltern umbringt. Und in Staffel 3 dreht sich jetzt alles um einen mysteriösen Autounfall. Und ich sehe Bill Pullman einfach wahnsinnig gerne.
Ja, sehr guter Schauspieler.
Also die Serie hat auf jeden Fall nach 3 Staffeln immer noch nicht nachgelassen. Und wer weiter eine gute Krimiserie sehen will, mit vielen interessanten Wendungen und überraschenden Twists, der ist ab 19. Juni auf Netflix genau richtig.
Dann startet ja noch Marcella.
Ja, genau, da wir bei Krimi sind.
Bleiben wir bei Marcella, auch auf Netflix.
Ist schon gestartet.
Und ja, läuft schon.
Läuft bereits die dritte Staffel von Marcella. Auch diese britische Crime-Serie hat ja einige Fans in Deutschland noch nicht so viel, aber in Großbritannien ist sie eine ganz große Nummer auf jeden Fall.
Ja, und dann haben wir noch was zu verschenken.
Ja, ich habe diese Woche auch wieder was für euch rausgesucht. Und zwar habe ich ein Paket gepackt. Die erste Staffel von Divorce mit Sarah Jessica Parker. Die dritte Staffel von Lucifer. Und die zweite, ich komme jetzt total durcheinander, Staffel 2 von Young Sheldon.
Du weißt schon, was du verschenkst, oder?
Ich weiß es schon. Das ist ja diese Spin-off-Serie von Big Bang Theory, Young Sheldon, Staffel 3. Und das alles in einem Paket, was ihr bekommen könnt, wie immer, wenn ihr euch unter radiohamburg.de einloggt. Und ich drücke euch die Daumen, dass es klappt. Und wie gesagt, wenn ihr 365 Days gesehen habt oder wenn ihr jetzt gesagt habt, ja, das ist ja, klingt ja so verrückt, das gucke ich mir jetzt mal an, das genehmige ich mir jetzt mal einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, raudihafte Erotik, Macho, Testosteron mit was, Bettina?
Ja, das Ganze dann mit extrem viel Neandertaler-Appeal.
Ja, wenn ihr sagt, ich versuche es, mich würde wahnsinnig interessieren, wie ihr das findet, schreibt uns, Bettina, die E-Mail-Adresse.
An weggesuchtet@hotmail.com. Und es wäre wirklich spannend zu hören, was hat euch dran oder was ihr nicht mochtet oder was ihr mochtet, beziehungsweise wie ihr den Film findet.
Wenn ihr es zum Kotzen findet oder wenn ihr es ganz schlimm findet, schreibt einfach, was ihr denkt. Wir finden das ganz spannend. Und es wird dann hier auch Thema sein in der nächsten Folge von Weggesuchtet.
Genau.
Und die gibt es wieder, wie immer, am kommenden Mittwoch. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit den neuen Serien. Ein schönes Wochenende, genießt das Leben und macht's gut.
Und vor allen Dingen bleibt gesund.
Ja, und vor allen Dingen umarmt vielleicht auch mal einen Baum. Ich muss es jetzt einfach mal sagen. Es gibt
Haben wir neulich mal an der Alster gemacht. Das ist ganz schön.
An der Alster gibt es einen Baum, da steht, hängt so ein Schild dran, so ein Transparent. Da steht, was steht da drauf? Umarm einen
hug
Baum.
Hug a tree. Hug a tree.
Auf Englisch? Ich weiß gar nicht, ich bin gar nicht sicher. Da steht auf jeden Fall entweder hug a tree oder umarm einen Baum. Hol dir neue Energie oder sowas. Und das haben wir gesagt, naja, in Corona-Zeiten, also den speziellen Baum nehmen wir jetzt vielleicht mal nicht, weil da haben vielleicht schon mehrere Leute den umarmt, obwohl ich ehrlich gesagt noch nie jemanden da gesehen habe.
Ich hab's trotzdem gemacht.
Ja, du hast es gemacht.
Ja, sehr schöner Baum.
Ich habe den nächsten Baum genommen, der war auch nicht schlecht. Das war so eine ganz kräftige, ich glaube, eine Trauerweide. Ich bin aber nicht melancholisch geworden. Also die Trauerweide heißt nur so. Also auf mich hatte sie eine ganz positive Energie.
Hattest du mehr Energie hinterher?
Ja, ich habe irgendwie gefühlt, dass ich habe irgendwas gespürt, auf jeden Fall. Und darüber machen wir auch eine Serie, eine Reality-Serie. Ich glaube, Unlikely Pflanzen- und Lebewesen-Freundschaften.
Das wäre auch ganz schön. Man kann bestimmt auch mit Bäumen, mit Blumen, kann man bestimmt auch Freundschaften haben.
Geht auch einiges. Ihr Lieben, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.